Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es gibt gerade ganz viele Bücher über Mütter und Väter, über oft sehr alte Eltern. Da geht es um Erinnerungen an die Eltern, aber oft auch ums praktische Zusammenleben, um Pflege, um Zuwendung. Oder um das Sterben der Eltern und ihr Erbe. Was diese Bücher erzählen und wozu sie raten, das ist gleich unser Thema hier in der Lesart. Wie geht's denn deinen Eltern? In einer bestimmten Altersgruppe stellt man sich diese Frage sehr häufig. Ich gehöre auch zu der Gruppe, weil die Eltern alt sind, weil sie in vielen Fällen Pflege brauchen, weil sie Zuwendung brauchen, wenn sie alleine zurückbleiben, nachdem der Partner gestorben ist. Aber auch die Jüngeren kriegen es mit der Frage zu tun, beim Blick auf ihre Großeltern zum Beispiel. Und der Buchmarkt, der spiegelt das wider. Es gibt jede Menge ganz unterschiedliche Bücher zu diesem Thema Alter und Eltern. Und immer wieder stehen solche Bücher auch auf den Bestsellerlisten. Meine Kollegin Andrea Gerg, die hat sich diese Bücher angesehen. Jetzt ist sie im Studio. Hallo Andrea.
Hallo Frank.
Wieso beschäftigt dich denn dieses Thema alte Eltern nochmal ganz besonders, sodass du dir so viele Bücher dazu angeguckt hast?
Ja, zum einen natürlich schon, weil ja jeder irgendwann damit zu tun bekommt. Ich natürlich auch. Und man hört es eben auch ständig im Freundes- und Bekanntenkreis, dass das Menschen beschäftigt. Aber es gab ja auch immer wieder mal Autoren bei uns hier in der Lesart, die darüber tolle Bücher geschrieben haben. Und wenn man dann einmal anfängt, sowas wahrzunehmen, das kennt man ja auch aus dem Alltag, dann fällt es einem halt überall auf. Ja. Und dann habe ich mich doch gewundert, wie viel es dazu gibt und wollte da ein bisschen mehr drüber wissen.
Und als du dich jetzt umgeschaut hast, in welchem Bereich hast du denn die interessantesten Bücher gefunden zu dem Thema?
Ja, also wie du schon angedeutet hast, gibt es ja aus allen Gruppen was, also Ratgeber, Kinderbuch, was weiß ich. Aber ich fand am interessantesten diese autobiografischen Erinnerungsbücher. Also das reicht ja vom eigenen Altern. Da hat Elke Heidenreicher aktuell so einen Megaseller auf der besten Liste übers Altern stehen. Aber es gibt auch eben immer mehr Bücher, die das Altwerden der Eltern behandeln. Zum Beispiel Volker Kitz, der hat so ein Essay über seinen dementen Vater geschrieben, alte Eltern über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt. Der war damit auch eben bei uns in der Sendung. Das fand ich ein außergewöhnliches Buch. Oder auf der Bestsellerliste gerade auch der Kabarettist Hannes Ringelstädter mit dem Titel Ein Steinpilz für die Ewigkeit, Erinnerungen an seinen Vater. Und sowas kommt offenbar richtig gut an, weil, wie gesagt, Bestsellerliste.
Das ist also vielleicht auch eine Art Erfolgsrezept. Sind das jetzt die meisten Bücher in diesem Segment, Thema alte Eltern, die so Erinnerungen an das eigene Leben und die Eltern erzählen?
Jein, würde ich sagen. Also das ist halt das, was einem zuerst mal so ins Auge sticht, weil so erfolgreich. Aber mir fiel auch noch mal ein, da gibt es ja so einen richtigen Klassiker, der wie so die Wurzel dieser Art von autobiografischen Erinnerungsbüchern ist. Und zwar Arno Geigers, schon vor ein paar Jahren erschienen, Der alte König in seinem Exil. Das ist so ein sehr poetisches Buch über die Demenz des Vaters. Da merkt man, dass das ein Schriftsteller ist. Also der sieht zum Beispiel sehr, wie aus diesen Sprachstörungen da auch noch was Kreatives entsteht und so weiter. Aber das ist eben ein sehr außergewöhnliches Buch, auch im Anbetracht dessen, was ich jetzt so gesehen habe. Und es wird in fast jedem Buch, was ähnlich ist, auch zitiert oder zumindest erwähnt.
Das heißt, es hat sich so eine Arno Geiger Schule gebildet oder Nachfolge zumindest.
Ja, also der Volker Kitz mit diesem tollen Essay, der ist dem auch so ein bisschen ähnlich, aber schon sehr eigenständig. Er ist auch sehr literarisch, schaut in der Philosophie nach und er ist aber auch so ein bisschen praktischer. Da geht es jetzt nicht so um dieses Kreative an der Demenz, sondern der schaut schon auch genau hin. Er holt seinen Vater in so ein Pflegeheim in Berlin und er sieht dann zum Beispiel, dass Demente einfach zum Beispiel nicht mehr wissen, wie man sich hinsetzt oder wie man eine Klinke an der Tür benutzt und er beschreibt aber auch gleichzeitig, wie so eine neue Nähe zu dem Vater entsteht. Er reflektiert über eigene Verantwortung, über Schuldgefühle. Das ist ein, finde ich, sehr, sehr schönes und reiches Buch. Selbst wenn man nicht selber von dem Thema betroffen ist, nimmt man da was mit. Und da war mir auch noch eingefallen, dass vor 3 Jahren auch Maren Wurster bei uns war mit Papa stirbt, Mama auch. Das ist eine ähnliche Geschichte, wo es eben auch um diese Diskrepanz geht. Man ist belastet als Kind von dieser vielen Verantwortung, aber es entsteht eben auch noch mal was ganz Neues mit den Eltern.
Wie geschickt du unterbringst, was für interessante Bücher man immer wieder in dieser Sendung ja, hier kennenlernt. Jetzt gibt es aber ja auch viele Sachbücher in diesem Themenbereich, auch Ratgeber und sowas. Was ist dir da aufgefallen? Wie gehen die mit dem Thema alte Eltern um?
Ja, da gibt es zum einen natürlich diese, würde ich mal sagen, eher trockenen Infobücher, Titel wie Soforthilfe im Pflegefall oder Pflege zu Hause. Da sind ganz praktische Tipps drin, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht sowas, was man irgendwie so schmökern würde. Ein Buch, was das ein bisschen anders macht, so diesen Spagat zwischen praktisch und persönlich, ist Peggy Elfmann. Das ist eine Gesundheitsjournalistin, die auch einen Podcast zum Thema Pflege und Demenz hat. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Meine Eltern werden alt, 50 Ideen für ein gutes Miteinander. Und da wird man gleich per Du angesprochen, ein bisschen podcastmäßig, als Gemeinschaft von Kindern, die ihre Eltern pflegen. Und sie erzählt eben auch persönlich, dass ihre eigene Mutter schon mit Mitte 50 Alzheimer bekam und was daraus folgte. Und und daran knüpft sie aber so 50 Ideen, wie ja im Titel auch anklingt, was man praktisch machen kann. Also das reicht von tauscht mal die Plätze und erlebt eine neue Perspektive über macht einen Treppencheck und findet Stolperfallen. Oder sie beschreibt ganz gut, wie sie selbst am Anfang so unglaublich viel organisieren wollte und irre viel gelesen hat und dann immer nach Hause fuhr zu ihrem Vater, der mit dieser kranken Mutter da lebte und den zugetextet hat mit all ihren Ideen, anstatt einfach mal zu fragen, wie geht's dir, wie ist eure Situation und dem mal zuzuhören. Und dann hat sie aber auch noch Tipps, wie man selber nicht krank wird, weil das ist ja doch eine sehr überfordernde Situation für alle Beteiligten. Und dadurch, dass sie es immer auch so an das eigene Erleben und die eigenen Erfahrungen anknüpft, ist das doch eigentlich, finde ich, ein auch sehr anrührendes Buch. Aber das sind eigentlich alle, weil man ja auch zwangsläufig da eben mit Vergänglichkeit und Tod immer konfrontiert ist.
Ja, genau. Das ist ja leider die unausweichliche Perspektive, dass man es beim Thema alte Eltern auch irgendwann mit ihrem Tod zu tun bekommt, ihrem Erbe zu tun bekommt. Und auch das ist Thema in vielen Büchern gerade, ne?
Ja, und da ist es auch so, dass es einmal diese ganz praktischen Bücher gibt. Also wie räume ich quasi mein Elternhaus auf? Wie mache ich mir da Listen? Was ist wichtig, was nicht? Wie gehe ich mit den eigenen Emotionen um, die dann vielleicht auch hochkommen? Und da gibt es eben auch einiges dazu. Aber auch da gibt es eben persönlichere Bücher.
Ja, eins habe ich tatsächlich selber gelesen, eins dieser Erbebücher von der Leipziger Autorin Marlin Hobrack. Und dieses Buch, das heißt Erbgut, was von meiner Mutter bleibt, da rollt sie über diese Frage des Erbes eigentlich das ganze Leben ihrer Mutter nochmal auf, auch ihr eigenes Verhältnis zu ihrer Mutter, verbindet das aber auch mit den Exzessen der Konsumgesellschaft, in der wir so leben. Das fand ich total interessant und bewegend.
Ja, das habe ich natürlich auch auf meinem Stapel gehabt. Das fand ich auch toll. Also sie will ja da so rausfinden, die Mutter hat ja unheimlich viel Zeug angehäuft. Also sie ist kein Messi, aber hortet alles Mögliche. Und da, was sie will so rausfinden, was damit eigentlich zugeschüttet oder zugestellt werden sollen, fragt sich halt auch, ob das irgendwie so ein bisschen ein Verrat an der Mutter ist oder eine Entzauberung.
Also das, wenn sie über die Mutter schreibt,
genau,
und
wenn
das
sie
bloßlegt.
Eben, genau, wenn sie das so bloßlegt und in deren Hinterlassenschaft da auf diese Art, auf diese respektlose Art vielleicht auch herumwühlt. Und mir fiel dann auch ein, dass ich da vor ein paar Jahren schon mal ein ganz tolles Buch aus dem englischen Sprachraum gelesen habe von Susanna Walker, das ist so ein bisschen untergegangen, was bleibt. Deren Mutter war so ein richtiger Messi und die hat eben auch die Gründe dafür ausgegraben, warum kann man was nicht wegwerfen. Und das, wie du schon gesagt hast, das sagt nicht nur was über die Persönlichkeit aus, sondern auch über unsere kapitalistische Warenwelt.
Und bei Marlin Hobrack ist aber auch schön, dass es ja keine Abrechnung ist mit der Mutter, sondern sie versucht das nachzuvollziehen, zu verstehen, was mit der Mutter los war, warum sie das brauchte, diesen Kaufzwang. Ne?
Genau, und sie, das reflektiert sie auch. Ist das jetzt eigentlich Verrat an meiner Mutter? Ist das irgendwie in Ordnung, dass ich da darüber schreibe? Was gibt man preis? Wie schützt man noch eine Person? Es gibt aber auch, ich habe noch Bücher gefunden, die auch auf andere Weise Bilanz ziehen, obwohl die Eltern gar nicht mehr da waren, schon auch quasi das Leben lang. Da hat eine amerikanische Autorin, Genevieve Kingston, ein ganz tolles Buch geschrieben, was von meiner Mutter bleibt. Da ist die Mutter schon, als sie noch Kind war, gestorben und hat den Kindern aber so Truhen hinterlassen, wo sie für jedes große Erlebnis, was auf die zukommt, Heirat, Abitur, Studienabschluss und so Umschläge gemacht hat, die dann so öffnen sollen. Allein als ich das gelesen habe, kommen einem quasi schon die Tränen. Also das ist auch ein sehr schönes Buch.
Jetzt haben wir, also du hast viele bewegende Bücher jetzt davon erzählt, aber es sind alles Sachbücher, Erinnerungsbücher. Du bist ja doch aber eine hochpassionierte Romanleserin. In den Romanen, in den neueren, hast du doch bestimmt auch was gefunden zu dem Thema.
Ja, und einen ganz tollen Roman, wirklich zufällig, weil ich lese ja sehr gerne Kriminalromane und da war auch einer drunter, Una Mannion, ist auch gerade auf unserer Krimi-Bestenliste und die leitet auch eine Literaturzeitschrift, die ist eben sehr poetisch auch als Krimi-Autorin. Und in diesem Roman, da geht es um die Mutter der Erzählerin, ist eben auch seit vielen Jahren verschwunden und es wird vermutet, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde. Und von Anfang an ahnt man, dass der etwas seltsame Vater, bei dem die Erzählerin aufwächst, da eine Rolle spielt. Und das Interessante ist aber, wie stark das ihre Identität beeinträchtigt, dass sie nicht weiß, was mit der Mutter ist und überhaupt der Vater sie auch von dieser mütterlichen Familie fernhält. Also es geht bei diesen Büchern, das kennen wir auch aus der Autofiktion, aus diesen ganzen berühmten Büchern, immer darum, wie Identität durch Eltern geprägt wird und wer oder was wir sind. Das behandeln Romane natürlich nochmal auf eine andere Art, weil sie eben Gefühle nochmal ganz anders zeigen können.
Und das ist ja auch ein Urthema der Literatur, was unsere Eltern mit uns selbst zu tun haben. Bücher über alte Eltern, neue Bücher zu diesem Thema hat Andrea Gerg für uns rausgesucht und hier vorgestellt in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Hab vielen Dank.
Bitteschön.
Und wir haben eine Liste mit den ganzen erwähnten Büchern für Sie, die steht auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Unter dem Stichwort alte Eltern finden Sie die bei unseren Büchern des Monats. Über palästinensische Literatur weiß man in Deutschland in der Regel sehr, sehr wenig. Es gibt aber eine ganze Reihe von palästinensischen Schriftstellern, die in Deutschland leben. Abdalrahman Al-Kalak ist zum Beispiel einer. Er ist 27 Jahre alt. Geboren wurde er in einem Viertel von Damaskus, das aus einem palästinensischen Flüchtlingslager hervorgegangen ist. Heute lebt Abdalrahman Al-Kalak in Hildesheim, studiert Kulturwissenschaften und vor kurzem ist sein erstes Buch auf Deutsch erschienen. Übergangsritus heißt das. Meine Kollegin Corinne Orlowski hat den Dichter in Berlin getroffen.
Jetzt haben wir nach oben.
Die Sicht vom obersten Stockwerk eines Hochhauses im Westen Berlins. Monotones Grau, nasskaltes Wetter.
Ja, es schneit zum ersten Mal dieses Winters. Ich meine, ich mag dieses Wetter nicht so sehr, aber es ist schön jetzt, das von oben zu betrachten.
Doch auch wenn man heute nicht so viel sehen kann, es ist dieser Blick von oben, der Abdalrahman Al-Kalaks Schreiben bestimmt. Ein schmächtiger, kleiner Mann mit wilden Locken und einem milden Lächeln. In seinen Gedichten gewinnt das lyrische Ich, enthoben aus dem eigenen Körper, einen Überblick und sortiert seine Beobachtungen.
Diese gewisse Vertrautheit, die man vielleicht in der Distanz gewinnen kann, ist eine Art Flügel, die gewachsen sind, um bereit zu sein, sich von festgeschriebenen Orten zu befreien. Ich glaube, das ist gut, wenn man so die Dinge von einer Distanz betrachten kann. Wenn die traurig sind, dann ist die Trauer vielleicht nicht so an deiner Haut.
Aber Distanz bedeutet auch Schmerz, vor allem wenn man weit entfernt von der Heimat leben muss. Und so sind Al-Kalaks Gedichte geprägt von Verlust, bitter im Ton, verletzlich. Abdalrahman Al-Kalak wurde 1997 als Staatenloser in Yarmouk am Rande von Damaskus geboren. Ein Viertel, das lange Zeit als das größte palästinensische Flüchtlingslager in Syrien galt. Als Yarmouk im Frühjahr 2015 von IS-Terroristen eingeschlossen und belagert wird, flieht Al-Kalak nach Deutschland.
Also Al-Kalak heißt tatsächlich auf Arabisch die Unruhe. Man sagt, dass mein Ururgroßvater in Haifa ein Händler war, der immer besorgt war, dass er kein Geld am Ende der Woche verdient und deshalb er immer beunruhigt war und deshalb wurde die Familie nach Al-Kalak genannt.
Vor 2 Jahren erschien Al-Kalaks Lyrikdebüt auf Arabisch. Übergangsritus ist nun sein erstes Buch auf Deutsch, mit narrativen Fragmenten, aber vornehmlich übersetzten Gedichten aus der palästinensischen Diaspora. Die Unruhe findet sich auch hier wieder, vor allem im Motiv der Schlaflosigkeit, im Erschaffen einer nächtlichen Parallelwelt, in der man das am Tag Erlebte verarbeitet. Seine Texte sind aber keine traumhaften Fantasiekonstrukte, sondern voller eindrücklicher, ja eindringlicher Bilder oft aus dem Alltag.
Ja, weil die Realität einfach leider reicht, um dieses Poetische auszulösen.
Übergangsritus beinhaltet auch den Bericht einer Flucht. An der Seite des Ich-Erzählers eine Ziege, die ihm beim Überleben hilft.
Die ihm hilft, die Grenzübergänge in damals einer von IS kontrollierten Stadt zu überqueren und dann später über ein Schlauchboot und auf einer griechischen Insel, aber auch zurück in die Kindheit.
Diese Passagen hat Al-Kalak auf Deutsch verfasst.
Ich habe auch eine eigene Empfindung für die deutsche Sprache, auch wenn sie sehr nüchtern und klein noch und unreif ist.
Doch umso zärtlicher formuliert er die Sätze. Die Texte beziehen keine politische Position und sind doch immer deutlich in ihrer palästinensischen Perspektive. Angesichts des Krieges in Gaza aktualisiert Übergangsritus seine politische Dimension.
Ich habe meine eigene Geschichte dazu, die nicht viel Raum hier bekommt. Denn ich spreche auch in den Prosatexten von dem Libanonkrieg 1982 und wie meine Großmutter das erlebt hat. Ich habe einen Onkel dort verloren in dem Krieg und ich beschreibe diese Situation, wie der Vater dieses Ich-Erzählers auch dadurch manisch depressiv wurde. Und also das alles hat mich mein Leben lang begleitet.
Schreiben heißt für Abderrahman Al-Kalak, das auszudrücken, worüber er im Alltag nicht sprechen kann. Allerdings hat er zunehmend das Gefühl, sich in Deutschland als Palästinenser nicht frei äußern zu können. Die Antisemitismus-Resolution im Deutschen Bundestag würde für ihn Zensur bedeuten.
Es tut uns leid, dass unsere Toten im Internet so viel Lärm verursachen. Es war uns nicht vergönnt, eine Sprache zu erlernen, in der man eleganter sterben kann.
Als Teil der Initiative Weiterschreiben hat er aber ein Netzwerk und Förderer. So ist Verleger und Schriftsteller Michael Krüger auf ihn aufmerksam geworden, der mit dem Chamisso-Publikationsstipendium dieses schmale, aber intensive Buch ermöglicht hat. Hoffentlich lesen wir bald mehr von dieser wahrhaftigen Stimme. Doch dafür geht's mit dem Fahrstuhl erstmal wieder nach unten.
Erdgeschoss. Übergangsritus, das Buch von Abderrahman Al-Kalak, das wurde übersetzt aus dem Arabischen von Günter Ort, Leila Schamar und Sandra Hetzel. Michael Krüger hat ein Nachwort dazu geschrieben und erschienen ist das Ganze im Waldstein Verlag mit knapp 100 Seiten. 22 Euro ist der Preis.
Straßenkritik.
Mein Name ist Eldiko Preilmann, ich wohne in Berlin-Kreuzberg und ich bin Sozialwissenschaftlerin und arbeite bei einem gemeinnützigen Träger im Bereich der bildungspolitischen Arbeit. Ich lese gerade das Buch von Hannah Arendt, das heißt Wahrheit gibt es nur zu zweien. Das sind Briefe, die Hannah Arendt an ihre Freunde geschrieben hat oder Bekannte, Menschen, die ihr wichtig waren, mit denen sie zum Teil auch Konflikte hatte. Fängt, glaube ich, in den 30er Jahren an, eigentlich ab da, wo sie von Frankreich aus dann in die USA gegangen ist. Und im Moment bin ich gerade in den 60ern angekommen, als sie das erste Mal wieder nach Deutschland auch zurückkommt und hier dann auch auf Heidegger wieder trifft. Also, dass ihr Freundschaften zum Beispiel wichtiger sind als eine Liebe zu einem Volk oder zu einer Religion, das spürt man in den Büchern. Also ich finde, sie ist eine großartige Briefeschreiberin und sehr warmherzig und gleichzeitig auch total philosophisch. Teilweise ist es auch witzig, wie sie schreibt und man bekommt auch immer ganz viel über die aktuelle politische Situation mit in ihren Briefen und ich finde das super spannend.
Ildiko Palman liest in Berlin das Buch Wahrheit gibt es nur zu zweien, Briefe an die Freunde von Hannah Arendt. Es gibt eine Taschenbuchausgabe des Buches im Piper Verlag mit 460 Seiten, die kostet 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
230 Millionen Menschen haben während des Zweiten Weltkriegs unter deutscher Herrschaft gelebt, also unglaublich viele. Was das bedeutet hat, die Besatzung, die Deutsche, für die Menschen in diesen vielen Ländern, das beschreibt die Historikerin Tatjana Tönsmeier in ihrem neuen Buch Unter deutscher Besatzung Europa 1939 bis 45. Der Kritiker Wolfgang Schneider hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo.
Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das nazideutsche Besatzungsregime in Europa schon sehr gründlich erforscht wurde. Wo konnte denn Tatjana Tönsmeier da Neues dazu fügen?
Ja, also bisher gibt es vor allem Einzelstudien zu den deutschen Besatzungsregimen in den verschiedenen Ländern. Sie geht nun einen neuen Weg. Ihre Gesamtdarstellung ist nicht so kapitelweise nach den Ländern und Regionen geordnet, sondern erfasst eben die Aspekte und Facetten der Besatzungsherrschaft in systematischem Zugriff. Das beginnt mit der Panik über das rasche Vorrücken der Deutschen. Dann folgen Kapitel unter anderem über die Auswirkungen auf die Familien, den Verlust der Wohnung durch Einquartierung, Beschlagnahmung oder Zerstörung, über Hunger, Mangel, Kälte und bürokratische Willkür, über die Versuche der Anpassung, die Beziehungen der einheimischen Frauen zu deutschen Soldaten, natürlich auch die Verfolgung und Ermordung der Juden und schließlich die vielen Formen des Neinsagens vom Besatzerwitz bis zur Sabotage, Streik und bewaffnetem Widerstand.
Und was arbeitet sie da heraus, wenn sie da so systematisch drauf schaut an Gemeinsamkeiten der deutschen Besatzungspolitik?
Also natürlich für die Bevölkerung bedeutete sie überall Angst, Erniedrigung, wirtschaftliche Auspressung, Not und Tod. Für die Deutschen war das Ziel der Besatzung, jeden Widerstand zu unterdrücken und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, um eben die Ressourcen des jeweiligen Landes auszubeuten. In den besetzten Ländern, und zwar allen, herrschte allerdings ein eklatanter Mangel an zivilem Verwaltungspersonal, weil eben dieses deutsche Kriegsimperium völlig überdehnt war. Und Hünsmeyer zeigt, wie stark man deshalb eben unterhalb der Kommandoebene auf das einheimische Verwaltungspersonal der Vorkriegszeit angewiesen war, um die Gesellschaften vor dem Zusammenbruch zu bewahren und ergiebig auszubeuten. Denn 80% der Wirtschaft in den besetzten Ländern arbeitete im Dienst der deutschen Raubökonomie. Ohne diesen permanenten Zustrom von Lebensmitteln, Waren, Rohstoffen, Zwangsarbeitern aus den besetzten Ländern hätte das Dritte Reich nicht 6 Jahre Krieg führen können.
Das heißt, wenn Tatjana Tönsmeier da darauf eingeht, wie auch die einheimischen Beamten und Verwaltungskräfte mitgearbeitet haben an diesem deutschen Besatzungsregime, dann geht es auch viel um das schwierige Thema Kollaboration?
Ja, das ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Die meisten Menschen waren ja froh, wenn sie in deutschen Diensten arbeiten und dadurch ihr Überleben sichern konnten. Nicht selten hatte diese Kollaboration aber auch eine ideologische Basis, eben den Kampf gegen den sogenannten Bolschewismus. Im Osten konnte man da zudem ja an die mörderischen Erfahrungen unter sowjetischer Herrschaft andocken. Tönsmeier zeigt auch, wie sehr eben der Antisemitismus tatsächlich ein Bindeglied zwischen Besatzern und Besetzern war. Durch beflissenes Denunziantentum oder das Mitwirken an den Mordaktionen suchten viele den Deutschen gefällig zu sein und betrieben damit, wie Tönsmeier schreibt, so eine Art Selbstgermanisierung. Aber natürlich waren die Unterschiede in den einzelnen Ländern doch recht groß. Im Westen, vor allem Frankreich, da zeigte man ein vergleichsweise freundliches Gesicht noch. Also da waren ja zunächst Millionen Franzosen vor der Wehrmacht geflüchtet aus den Städten. Dann kehrten sie bald zurück, weil sich die Besatzer eben wieder erwarten, doch nicht wie die barbarischen Erbfeinde aufführten, die Rache von 1918 nehmen wollten. Im Osten natürlich war es ungleich schrecklicher. Da kam dieses deutsche Herrenmenschentum doch weniger jovial daher. Und hier dominierte eben von Anfang an die rassistische Vernichtungspolitik und das Projekt der erbarmungslosen Kolonisierung. Hier war die Zahl der Toten auch sehr schnell viel höher als die der getöteten Soldaten, also der zivilen Toten. Eben Opfer der Massaker, Opfer der Vergeltungsaktionen und der Hungerpolitik. Also je weiter östlich die Besatzung, desto geringer war noch die Kalorienmenge, die man den Unterworfenen überhaupt zugestand.
Was Sie gesagt haben zum Thema Kollaboration, da kann ich mir vorstellen, also ohne mich wirklich gut auszukennen in dieser Forschung, dass da auch einiges Neue drin steckt. Was ist darüber hinaus, was ist jetzt tatsächlich neu an dem, was in diesem Buch zu lesen ist über das deutsche Besatzungsregime?
Also vieles ist natürlich schon relativ bekannt auch, aber dadurch, dass das Buch so eine Fülle und Tiefe des Materials hat, erfährt man, finde ich, wirklich viel Interessante, also für mich jedenfalls neue Details und Zusammenhänge. Nur ein kleines Beispiel, was hat es zu bedeuten, dass auf so vielen Fotos aus dem Alltag in den besetzten Ländern die Wehrmachtssoldaten mit nackten Oberkörpern oder nur in Unterhosen posieren? Diese sozusagen notorische deutsche Nacktheit, so erlebten das viele Menschen in den besetzten Ländern, die hatte sowas Demonstratives. Also das war ein Machtbeweis anderer Art als die einschüchternden Wehrmachtsuniformen. Also man fühlte sich sozusagen so überlegen, dass man sich um Bekleidungskonventionen und die Blicke der Unterworfenen gar nicht mehr kümmern musste. Also solche Details sind ganz viel in dem Buch.
Das heißt, ich hatte mir jetzt so ein analytisches, systematisierendes Buch vorgestellt, aber wenn Sie jetzt sagen, so, solche Details werden auch erzählt, das heißt, es gibt auch verschiedene Darstellungsformen in dem Buch dieser Historikerin?
Ja, es ist vor allem sehr, sehr materialreich. Es ist trotzdem gut geschrieben, gut lesbar. Und das liegt eben auch daran, dass auch andere Texte sozusagen eingearbeitet sind. Zahlreiche Textpassagen, in denen eben vor allem dann die Erlebnisweisen der Besetzten deutlich werden sollen. Also Tagebücher, Briefe, Berichte. Also hier werden sozusagen Fakten und Gefühle ganz gut ins Verhältnis gesetzt. Ich finde, das ist wirklich ein Standardwerk zu dem Thema, das in dieser Gründlichkeit beeindruckt, allerdings doch auch eine ziemlich bedrückende Lektüre ist durch diese vielen beschriebenen Grausamkeiten. Ja, und mit dem Krieg und der Besatzung in der Ukraine hat diese Studie ja, worauf die Autorin selbst auch gelegentlich hinweist, nun ja leider noch eine zusätzliche große Aktualität bekommen.
Das Buch Unter deutscher Besatzung, Europa 1939 bis 45 von Tatjana Tönsmeier, das ist im Verlag CH Beck erschienen mit 650 Seiten. 38 € ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Wolfgang Schneider. Viele Kommunen, viele Bundesländer müssen gerade hart sparen. So ist das auch in Berlin. Der Berliner Senat will unter anderem im Kulturbereich deutlich kürzen. 12% sollen aus dem Kulturbudget gestrichen werden. Sogar der Berliner Kultursenator Joe Cialo findet das drastisch und brutal. Was diese Kürzungen bedeuten für die Literaturinstitutionen in Berlin, das wollen wir uns jetzt erklären lassen. Einmal von Katharina Schultens vom Berliner Haus für Poesie. Seien Sie willkommen, Frau Schultens. Hallo.
Hallo.
Und am Telefon ist auch Annette Wostrak von unseren Namensvettern eigentlich, von der Lesart. Also die Institution heißt wie unsere Sendung, das ist das Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur. Frau Wostrak, guten Tag, grüße Sie.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Erklären Sie uns doch bitte erstmal, was diese geplanten Budgetkürzungen konkret für Ihr Haus bedeuten, Frau Wostrak. Vielleicht fangen Sie mal an.
Wenn es so kommt, wie es auf dem Papier aufgeschrieben ist, würde das für Lesart heißen 50.600. Und man muss sagen, wir haben sehr kleine Formate, die wir wirklich in dem Sinne kostengünstig machen. Das heißt, es könnten bei uns bis zu 100 Veranstaltungen sein, die ich wegfallen lassen muss, wenn ich so viel Geld einspare. Und das betrifft dann insbesondere die Kinder in dieser Stadt, denn das ist unser Hauptpublikum. Die kommen in Schulklassen. Und das heißt, gerade die Kinder, die zu Hause halt nicht die großen Lese- und Bücherschränke haben, bekommen dann deutlich weniger beziehungsweise gar kein Programm mehr, ebenso halt auch Familien. Und das ist nicht nur schmerzlich, sondern das ist wirklich dramatisch. Das ist bildungspolitisch dramatisch, aber natürlich auch für das, was wir wollen, nämlich Nachwuchs für Literatur begeistern.
Damit wir das einordnen können, 100 Veranstaltungen von wie viel? Wie viel machen Sie ungefähr im Jahr?
Also mit dem alten Budget konnten wir weit über 300 machen, aber das heißt, mit 100 ist noch wirklich positiv gerechnet, denn letztendlich wissen Sie ja alle, wir haben Fixkosten. Das heißt, da, wo ich reduzieren kann, ist der Programmetat. Und damit ist sozusagen diese große Summe dann auch zu berechnen.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Schultens? Das Berliner Haus für Poesie macht vor allem Veranstaltungen, eben der Name sagt es natürlich, zur Dichtung. Was würden die Kürzungen für Sie bedeuten?
Ja, wir haben ja verschiedene Großprojekte neben unserem Hausprogramm und bei uns ist es eben so, dass wir jetzt im Poesiebereich konkret ein Großprojekt wegfallen würde, das Zebra Poesie Film Festival. Das ist einzigartig weltweit, ist auch eins der ältesten Filmfestivals weltweit. Die Programme, die wir da jährlich zeigen, die laufen in Nanjing, in Shanghai, in Oslo, in Czernowitz, in Texas, die laufen auf der ganzen Welt. Das heißt, das ist ein Aushängeschild auch für Berlin in einer bestimmten Sparte und das würde wegfallen. Was aber noch dramatischer ist jetzt für die deutsche Szene, ist, dass der Open-Mic-Wettbewerb entfallen würde.
Der ist ja sehr bekannt, ja.
Der sehr bekannt ist, da sind viele, viele große Namen im deutschsprachigen Literaturbetrieb sind im Open-Mic, beim Open-Mic in den letzten 30 Jahren entdeckt worden. Der Wettbewerb ist einzigartig, auch in der Art und Weise, wie er arbeitet, dass es eben nicht nur eine Wettbewerbsbühne ist, sondern dass die Leute über mehrere Jahre gefördert werden. Das machen wir mit wirklich vergleichsweise sehr wenig Geld. Und der würde komplett entfallen. Und das ist wirklich ein Schlag ins Kontor für die literarische Nachwuchsförderung. Da werden auch, einfach Leute nicht mehr gefunden werden, von denen man sonst Bestseller gelesen hätte nach einigen Jahren. Also jemand wie Lucy Fricke ist da entdeckt worden, Theresia Mora und so weiter und so fort. Die Liste kann man sich ja anschauen.
Ja, ganz große Namen heute in der Literatur. Jetzt haben wir bald Ende November. Die Planungen für 2025, die stehen bei Ihnen wahrscheinlich schon sehr lange. Jetzt kommen diese für solche Bereiche extrem kurzfristigen Kürzungen. Was heißt das eigentlich für die Menschen, mit denen Sie da Verträge geschlossen haben, Absprachen haben für die kommenden Veranstaltungen, Frau Wostrak?
Das ist tatsächlich wirklich dramatisch, weil wir ja so lange hingehalten wurden, wie viel es denn jetzt wirklich überhaupt wird. Und wir haben seit Anfang an gesagt, die Literatur braucht passgenaue Lösungen. Wir sind einfach zu klein. Man muss sagen, wir können nicht wie die Theater einfach eine Produktion streichen und haben damit einen Batzen, sondern bei uns sind es, wie ich gesagt habe, kleine Formate, die sich in alles reinflechten. Und insbesondere trifft es natürlich jetzt die Freiberufler, weil nur mit denen können wir überhaupt Honorarverträge machen. Das heißt, das ist das, wo der Spielraum ist. Und da muss man sagen, in unserer Szene sind das Schauspielerinnen, das sind bildende Künstler, darunter sind auch, und das ist ja der Klassiker in der Kulturszene, sehr viele alleinerziehende Mütter, wo ich jetzt im Moment wirklich noch nicht weiß, wie ich denen im nächsten Jahr irgendwie einigermaßen in Bindung an Lesarteneinkommen schaffen kann. Und das sind Ausmaße, die sind jetzt in dieser ganzen Diskussion natürlich schwer zu vermitteln, wenn wir über Insolvenzen sprechen bei großen Theatern. Und das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt gerade sehr aufpassen müssen, dass die Literatur da nicht untergeht, weil auch da die Kürzungen so dramatisch sind.
Mhm. Wie ist das bei Ihnen, Frau Schultens, beim Haus für Poesie?
Ja, das sieht sehr ähnlich aus. Wir arbeiten viel mit Freiberuflern und die sind natürlich, die werden als erstes getroffen. Ich würde aber auch nochmal das ein bisschen aufmachen wollen. Das betrifft ja alle Berliner Literaturhäuser in Berlin. Es betrifft natürlich auch bei uns das restliche Programm. Das heißt, da fallen Auftrittsmöglichkeiten für Schriftstellerinnen und Schriftsteller weg. Und für viele ist es so, jetzt gerade im Bereich der Poesie, dass da, weil die Bücher natürlich weniger Exemplare verkaufen, die Auftrittsmöglichkeiten ganz, ganz wichtig sind. Das sind Leute, die arbeiten performativ, die sind auf die Bühnenhonorare angewiesen. Das heißt, es geht im Zusammenklang mit den Kürzungen, die ja offensichtlich auf Bundesebene geplant sind, beim Literaturfonds, beim Übersetzerfonds, trifft das die ganzen einzelnen Akteure einer sehr, sehr diversifizierten Szene, die keine große Lobbymacht hat. Wir haben auch keine großen Presseabteilungen. Das sind alles kleine Häuser, kleine Akteure. Die freie Szene, das ist wirklich ein Schlag ins Kontor.
Jetzt sind die Kürzungen, Entschuldigung, Sie wollten noch ergänzen.
Ja, man muss dazu sagen, dass wir ja alle sehr in Kooperationsformaten arbeiten. Das heißt, für Lesart ist es insbesondere auch die Arbeit in allen Bezirken mit den Bibliotheken. Und da auch dort große Kürzungen vorgenommen werden, können die das nicht kompensieren, was ich sozusagen an Honorarmitteln nicht mehr mitbringen kann. Und das ist dann wirklich stadtweit ein Wegfall von einem Angebot, was wir dringend brauchen, um zu Literatur zu diskutieren. Denn darum geht es ja auch, dass wir diese Räume schaffen, in denen man sich intellektuell einfach mal über Zukunftsfragen austauscht, indem man angeregt wird, nachzudenken, wo stehe ich gerade, was ist meine Position. Und das vernetzt sich sowohl für die freie Szene, die Bibliotheken, aber halt auch die Häuser, weil wir halt irgendwo ja immer dann gemeinsam auf die Literatur hin wirken wollen.
Die Kürzungen sind noch nicht beschlossen. Der Berliner Kultursenator Joe Cialo hat angekündigt, er wolle noch Gespräche mit dem Berliner Finanzsenator führen, um noch etwas rauszuholen für die Berliner Kultur. Viele haben da aber keine Hoffnung, soweit ich das gehört habe, dass Joe Cialo da noch was erreichen wird. Wir werden uns das auf jeden Fall noch weiter anschauen. Wir haben hier geredet über 12% weniger Geld für Kultur in Berlin. Die Lage in der Literatur haben wir uns angeguckt mit Katharina Schultens vom Berliner Haus für Poesie und mit Annette Wostrak von der Lesart, dem Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur. Haben Sie beide ganz herzlichen Dank für das Gespräch.